Meine Ausgangsfrage ist diese: Welche Rolle kann eine Geschichte des Wissens für eine Einschätzung der drängenden Fragen der Gegenwart spielen? Eine dieser drängenden Fragen ist der Zustand des Erdsystems, der durch Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Umweltzerstörung charakterisiert ist. Sind die damit zusammenhängenden Probleme nur das Ergebnis verfehlten politischen und ökonomischen Handelns oder auch das Resultat von Wissensgeschichte? Mit welchem Wissensbegriff lässt sich diese Frage überhaupt beantworten? Die traditionelle Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsphilosophie trennen strikt zwischen Fakten und Normen. Sie schließen die nicht intendierten Folgen von Erkenntnisfortschritt aus ihren Betrachtungen aus und überlassen sie stattdessen den Spezialisten für Ethik oder den Verantwortlichen für die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Der umfassendere Episteme-Begriff des SFBs und insbesondere das Konzept einer Wissensökonomie eröffnen hier aus meiner Sicht eine andere, neue Perspektive. Sie umfasst die Langfristigkeit und den globalen Charakter von Wissensentwicklungen, die engen Verflechtungen zwischen Wissen und seinen sozialen und materiellen Kontexten sowie die Wechselwirkungen von Umwelt und Wissensentwicklungen. So, mal gucken. Wohin muss ich? Wo ist denn das?
Irgendwo da hinten ist der.
So, so geht's. Ja, so, jetzt habe ich es raus. Ja. Unser heutiges Wissen und gerade auch das Wissen der Naturwissenschaften hat sich über sehr lange Zeiträume entwickelt und ist nicht das Ergebnis von wissenschaftlichen Revolutionen, die alle Spuren ihrer Vorgeschichte ausgelöscht haben. Menschliche Gesellschaften haben soziale und materielle Infrastrukturen entwickelt, um die Akkumulation von Wissen zu ermöglichen und wurden schließlich im Gegenzug von diesem Wissen abhängig. Und zwar nicht nur vom Wissen, sondern auch von den Formen, in denen dieses Wissen verteilt, geteilt, negiert oder unterdrückt wird. Mit anderen Worten, die historische Entwicklung des Wissens, aber auch die Forschungswege der Naturwissenschaften sind in hohem Maße pfadabhängig. Mein Vortrag heute baut auf eine Vielzahl von Forschungsergebnissen und noch fortlaufenden Forschungsprojekten auf, an denen wir gemeinsam am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte arbeiten. Und ich greife hier insbesondere auf Ergebnisse einzelner Forscher wie Helge Wendt, Monika Kolominas und Matthias Schemmel zurück, die ich im Einzelnen noch erwähnen werde. Im Zentrum meines Vortrags stehen neben dem Wissen die Institutionen seiner Erzeugung und Verbreitung. Ich benutze den Begriff Institutionen hier in einem breiten, dürkheimschen Sinne, also im Sinne einer gesellschaftlichen Einrichtung zur Ordnung sozialer Konstellationen. Gleichzeitig sind Institutionen der Wissenserzeugung und Transmission, wie Schulen aller Art, Akademien oder Universitäten, aber auch Höfe, Religionsgemeinschaften, ebenso wie Werkstätten, Labore oder Fabriken, auch ein institutionalisierter Ausdruck und eine materielle Verkörperung von Wissen. Institutionen sind zudem Orte bemerkenswerter Stabilität, jedenfalls solange es ihnen gelingt, das durch Individuen dynamische Wissen intersubjektiv zu mediatisieren. Jede Gesellschaft hat ihre Wissensökonomie. Sie bezeichnet die Gesamtheit der gesellschaftlichen Institutionen und Prozesse, die das ihr zur Verfügung stehende Wissen und insbesondere das Wissen, auf dem die Reproduktion einer Gesellschaft als Ganzer beruht, produzieren und reproduzieren. Und dazu gehören auch Bilder und Repräsentationsformen von Wissen, die Wissensordnungen gestalten. Die einer Gesellschaft zur Verfügung stehenden externen Repräsentationen und die dazu genutzten Repräsentationstechnologien, sei es Papyrus, Pergament, Papier oder das Internet, prägen diese Wissensökonomie entscheidend. Das Handlungspotenzial einer Gesellschaft, zum Beispiel ihre Reaktion auf externe Herausforderungen oder auf von ihr selber generierte Herausforderungen, ist abhängig von dieser Wissensökonomie. Während Wissen Einzelpersonen ermöglicht, ihre Handlungen zu planen und über die Ergebnisse nachzudenken, kann eine Gesellschaft oder eine Institution nicht denken, sondern lediglich die Folgen ihres Handels innerhalb ihrer Wissensökonomie antizipieren. Ich glaube, deswegen ist dieser Zusammenhang mit den globalen Herausforderungen und dem Begriff der Wissensökonomie von so großer Bedeutung. Soziale Strukturen, materielle Kultur und Wissen stehen stets in einem Spannungsverhältnis. Das Konzept der Wissensökonomie erlaubt es, dieses Spannungsverhältnis mit Blick auf die drei Dimensionen von Wissen, seine soziale, seine materielle und natürlich seine kognitive Dimension, zu analysieren. Hier kann ich an das Konzept der letzten Jahrestagung des SFBs Episteme in Bewegung anknüpfen, das Wissensökonomien als, ich zitiere, eine alternative Ordnungskategorie und als eine historische Reflexionsfigur definierte. Die Bedeutung der Materialität in Wissensdynamiken ist ein zentrales Thema dieses SFBs. Materialität hat in der Wissenssoziologie und Wissensgeschichte eine nicht unbedeutende Tradition. Bereits Karl Marx hat in einer Langzeitperspektive die Abhängigkeiten von Gesellschaften von ihrer materiellen Basis analysiert, eine Analyse, an die sowohl Archäologen wie Gordon Childe als auch Historiker der industriellen Revolution wie Andreas Malm anknüpfen konnten. Bruno Latour hat diese fundamentale Einsicht auf seine Weise sowohl verdeckt wie wiederentdeckt. Er hat sie wiederentdeckt in den Mikrostrukturen einer Praxeologie, während er die Analyse von Makrostrukturen materieller Produktionsmittel und Verhältnisse und damit auch die Langzeitperspektive von Wissensentwicklung eher in den Hintergrund gedrängt hat. In meinem Vortrag möchte ich den Versuch unternehmen, den Aspekt der Materialität bei der historischen Entwicklung von Wissen in globalen Dynamiken sowohl in ihren Makro- wie in ihren Mikrostrukturen hervorzuheben. Materialität umfasst die materielle Kultur menschlicher Gesellschaften ebenso wie die Materialität nichtmenschlicher Umwelt. Materielle Kultur und nichtmenschliche Umwelt regulieren und beschränken Handlungsweisen, aber eröffnen gleichermaßen neue und unvorhersehbare Möglichkeiten der Wissenstransformation. Die globale Wissenschafts- und Wissensentwicklung der letzten 200 Jahre hat zu der Frage geführt, welche Prozesse heutzutage überhaupt noch als nichtmenschliche, ganz und gar natürliche Prozesse zu beschreiben seien. Mit den aus der Chemie, Geologie und Geochemie stammenden Versuchen, ein neues geologisches Zeitalter zu definieren, das den Namen Anthropozän trägt, wird für die Zeit nach 1950 diese Frage letztlich negativ beantwortet. Um es deutlich zu sagen, seit rund 70 Jahren sind alle wirkmächtigen geologischen, geochemischen und biologischen Prozesse im System Erde durch den Menschen beeinflusst oder sogar von menschlichem Verhalten abhängig. Deswegen ist das Bild hier aufgewählt, weil selbst die ersten Atombombenversuche haben global radioaktive Spuren überall in Sedimentschichten auf der ganzen Welt hinterlassen. Und deswegen überlegen die Stratigraphen zurzeit, ob das den berühmten Golden Spike darstellt, also den Indikator, den man braucht, um ein neues geologisches Zeitalter zu definieren. Nicht zuletzt durch die sich beschleunigende Dynamik der Wissensproduktion seit der frühen Neuzeit haben sich die Effekte menschlichen Handels auf die nichtmenschliche Natur in einem planetaren Ausmaß ausgedehnt. Das betrifft die Veränderung von Landschaften, Wasserkreisläufen, die Zusammensetzung der Atmosphäre, Biodiversität und so weiter. Was in Zeiten des Anthropozäns als akkumulierter Eingriff des Menschen ins Erdsystem beschrieben wird, ist allerdings nicht ohne eine lange Wissensgeschichte zu denken, die mit der Ausformung des modernen Weltsystems einhergeht. Kapitalakkumulation, staatlicher und merkantiler Kolonialismus, feudale Herrschaftsformen und Intensivierung von landwirtschaftlichen sowie protoindustriellen Produktionsweisen sind eben auch Gegenstände einer Wissensgeschichte. Die Akkumulation von Wissen war sowohl eine Voraussetzung wie eine Konsequenz dieser Entwicklung. Ohne Intensivierung der Landwirtschaft, ohne den beständigen Ausbau des Bergbaus, ohne die Mechanisierung und Technisierung von Produktionssystemen, ohne verbesserte Navigationstechniken und andere wissensbasierte Entwicklungen wären weder Kolonialismus noch globaler Kapitalismus denkbar. Umgekehrt hat erst der Kolonialismus den europäischen Mächten die Möglichkeit gegeben, auch aufgrund der neu erschlossenen Wissensressourcen die industrielle Revolution zu einem kapitalistischen Weltsystem auszubauen. Ich verweise hier nur auf die Arbeiten von Immanuel Wallerstein, Kenneth Pomeranz und Jürgen Osterhammel. Um zur Ausgangsfrage zurückzukommen: Mit welchem Wissensbegriff lassen sich diese Entwicklungen fassen? Ich hatte ja schon ausgeführt, dass es immer um drei Dimensionen des Wissens gehen muss: die kognitive, die soziale und die materielle Dimension, die in der Dynamik der Wissensentwicklung zusammenwirken. Alle drei Dimensionen spielen auch für das Verständnis von Wissenstransfer eine entscheidende Rolle. Transferprozesse hinterlassen typischerweise materielle Spuren, die die Voraussetzungen für nachfolgende Transferprozesse verändern. Wir sprechen hier von einer Sedimentierung, etwa wenn zunächst materielle Objekte wie Instrumente wandern und erst später die dazugehörigen Wissensformationen. So konnten Transferprozesse theoretischen Wissens von Europa nach China in der frühen Neuzeit an vorangegangene Transferprozesse anknüpfen. Und ich komme auf genau dieses Beispiel noch zurück. Solche Prozesse lassen sich nur verstehen, wenn man die differenzierte Architektur von Wissen, in diesem Falle das Verhältnis von theoretischem und praktischem Wissen, in den Blick nennt. Sie sehen, die geologische Metapher bezieht sich hier auch auf die Wissensformation selber. Insofern ich von einer Überlagerung von verschiedenen solchen Transferprozessen sprechen würde. Wenn Wissen zwischen verschiedenen Wissensökonomien transferiert wird, kommt es typischerweise zu Brechungen, die diese Wissensarchitektur verändern. Auch das lässt sich am genannten Beispiel des Transfers von wissenschaftlichem Wissen durch europäische Jesuiten nach China sehr gut zeigen. Mit Wissenstransfer sind typischerweise Neukontextualisierungen verbunden, weil implizites Wissen, das zum selbstverständlichen Hintergrundwissen der Ausgangsökonomie gehörte, im neuen Kontext nicht unbedingt vorzufinden ist. Auch werden durch den Transfer Zusammenhänge mit anderen Wissenssystemen ebenso aufgebrochen wie Zusammenhänge von Wissenssystemen und Institutionen, die in einem Ausgangskontext bestehen, im Zuge der Neukonfiguration aber möglicherweise entfallen. Solche kulturellen Brechungen sind nun kein Teil einer häufig erzählten Verlustgeschichte, sondern können als Teil des Konzepts einer Wissensökonomie und eines umfassenden Wissensbegriffs mit analysiert werden. Da Wissensökonomien eng mit gesellschaftlichen Formierungen zusammenhängen, sind sie im Allgemeinen stabiler als das neu hinzugewonnene Wissen, das typischerweise zunächst an ihre Strukturen assimiliert wird. Wenn sich aber Wissensökonomien etwa durch veränderte politische Verhältnisse drastisch und dauerhaft verändern, hat das eben auch weitreichende Auswirkungen auf die in ihnen reproduzierten Wissenssysteme. Zugleich gibt es natürlich eine ständige und meistens graduelle Wechselwirkung zwischen Wissensökonomien und Wissenssystemen einerseits und andererseits zwischen Wissensökonomien, materieller Ökonomie und Ökologie. Im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa hatte sich durch diese Wechselwirkung schließlich ein sich selbst verstärkender und beschleunigender Rückkopplungsmechanismus etabliert. Dieser Feedback führte nicht nur zu einer Aufwertung kodifizierten praktischen Wissens, also einer Neukonfiguration des Wissens, sondern auch zu einer Neukonfiguration des Wissens über Umwelt. Und das werde ich ebenfalls an einem Beispiel, das Sie von der Klausurtagung schon etwas kennen, erläutern. Nimmt man alle diese Beispiele, auf die ich im Folgenden genauer eingehen werde, zusammen, erscheint die moderne Wissenschaft als Ergebnis einer langfristigen globalen Geschichte des Wissens, befördert zum einen durch die Sedimentbildung und zum anderen durch kulturelle Brechungen. So, jetzt komme ich zu meinem ersten Beispiel und das führt uns ins Bagdad des 9. Jahrhunderts. Mit der Spezialistin für arabische Wissenschaftsgeschichte Sonja Brentjes habe ich es vor einigen Jahren unternommen, den Transfer von Wissen im Feld der antiken Mechanik am Beispiel der Schriften von Thabit ibn Qurra zur Mechanik zu erforschen. Im Zentrum dieser Schriften steht die ungleicharmige Waage. Dieses komplexe mechanische Gerät war selbst Gegenstand einer bis in die Antike zurückreichenden Überlieferung praktischen Wissens und bildete gewissermaßen eine erste Sedimentschicht der im Folgenden zu erzählenden Überlieferungsgeschichte. Schon die im Vergleich zur Antike stärkere Fokussierung mechanischen Wissens auf diese ungleicharmige Waage bedeutete eine Brechung der antiken Traditionen mechanischen Wissens, auf die Thabit und seine Zeitgenossen zurückgriffen. Außerdem bilden diese Traditionen, also die antiken Traditionen, natürlich keineswegs einen homogenen Korpus und waren den arabischen Gelehrten auch nur zum Teil zugänglich. So waren nur Teile des archimedischen, aristotelischen und heronischen Korpus verfügbar, wobei zwischen den Auffassungen mechanischen Wissens der antiken Autoren natürlich selbst wiederum große Unterschiede bestanden. Zusammen mit der Fokussierung auf dieses herausfordernde Objekt der ungleicharmigen Waage hatten diese Unterschiede sowie die Zufälligkeiten der Überlieferung einen großen Einfluss auf die Konfiguration arabischen mechanischen Wissens. Vor allem aber war diese Neukonfiguration antiken Wissens durch eine von der Antike tiefgreifend unterschiedene Wissensökonomie charakterisiert. Da sehen Sie Beispiele, links ist eine aus Pompeji und rechts ist eine arabische Waage. Sie sehen, glaube ich, deutlich die unmittelbare Fortsetzung der materiellen Tradition hier. Schauen wir uns den Arbeitskontext von Thabit ibn Qurra und seine Mitstreiter und Schüler ein wenig genauer an. Dann lässt sich feststellen, dass sie durch ihre Diskussionen von Fragmenten griechischer Mechaniktexte schließlich eine neue Wissenschaft des Wiegens, die im Lateinischen dann Scientia de Ponderibus genannt wurde, konstruierten, die allerdings selber kein antikes Vorbild hatte. Diese neue Wissenschaft und ihre Konzepte verdankte sich zum einen einer Rekompilation überlieferter griechischer Texte. Thabit und seine Arbeitsgruppe verfügten, wie gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht über die wichtigsten Texte zum Thema der Praxis und Theorie der Waage aus der griechischen oder hellenistischen Zeit. Sie hatten zum Beispiel keinen Zugang zu Archimedes' Abhandlung zum Schwerpunkt ebener Flächen. Stattdessen lässt sich rekonstruieren, dass die Arbeitsgruppe von Thabit Herons Mechanica kannten und vor allem pseudo-euklidische Texte und Aristoteles' Questiones Mechanicae nutzten. In den von Thabit und seinen Schülern verfassten Texten spiegeln sich sowohl diese fragmentarische Überlieferungssituation als auch die zeitgenössische Disputationskultur. Mit dieser Einsicht wird die lange Auseinandersetzung, die lange in der Wissenschaftsgeschichte geführte Auseinandersetzung über die Frage obsolet, ob nun diese von Thabit produzierten Texte einen verlorenen griechischen Ursprung hatten, wie etwa Wilbur Nor angenommen hat, oder eine genuine Schöpfung der arabischen Wissenschaft waren, wie andere postuliert haben. Aus unserer Sicht sind sie vielmehr ein Beispiel für die Brechung von Wissenstraditionen durch ihre Neukonfiguration in veränderten Wissensökonomien. Diese Brechung setzte sich fort im Kontext der Übersetzungsbewegungen vom Arabischen ins Lateinische. Zunächst jedoch fand Thabits neue Wissenschaft vom Wiegen Verbreitung in der arabisch schreibenden Welt, zum Beispiel im Werk von Al-Kazini aus dem 12. Jahrhundert. Und da sehen Sie eine Manuskriptseite aus Al-Kazini. Kazini hob die multifunktional ausgebaute Waage sogar in den Stand einer Waage der Weisheit. Daran allein sieht man die Zentralität dieses Gegenstandes. Man konnte mit dem auch hydrostatische Messungen vornehmen, hatte verschiedene Skalen. Die war sozusagen sowas wie unser heutigen Computer. Für alle möglichen Zwecke wurde sie eingesetzt. Schließlich wurde diese neue arabische Wissenschaft dann unter dem Titel einer Scientia de Ponderibus in der frühen lateinischen Scholastik aufgegriffen, insbesondere im Werk des bedeutenden Mathematikers Jordanus Nemoharius aus dem 13. Jahrhundert. Er führte die Transformation antiker Wissenssysteme fort, die Thabit 4 Jahrhunderte zuvor begonnen hatte. Und zwar in einer wiederum veränderten Wissensökonomie, die jetzt unter dem Primat einer an Aristoteles orientierten Wissensordnung stand. Damit setzte sich zum Beispiel ein neues Verständnis des mechanischen Gleichgewichts durch, bei dem die unterschiedliche Wirkung von Gewichten in Abhängigkeit von ihrer Position in mechanischen Konstellationen als ein Effekt secundum quid aufgefasst wurde. Auf diese Weise wurde ein Begriff wie die Gravitas secundum situs, also die Positionsabhängigkeit von Gewichten, etwa am Hebel, schließlich zu einem Gründungsbegriff einer neuen Mechanik, die in der frühen Neuzeit zu einer paradigmatischen Wissenschaft, der sogenannten wissenschaftlichen Revolution wurde. Die über Jahrtausende zurückreichende Tradierung von materiellen Artefakten und von Wissenssystemen, zu denen sowohl praktisches wie theoretisches Wissen gehörte, sowie ihre vielfältige kulturelle Brechung durch unterschiedliche Wissensökonomien, hatte schließlich im Zeitalter Galileis zu einer neuen Wissenschaft geführt. Und ich glaube, das, was da entstanden ist, ist gar nicht ohne diese unglaublich lange Vorgeschichte zu denken. Und auch nicht ohne das nicht nur theoretische, sondern eben auch in vielfältigen Anwendungskontexten verkörperte Wissen, von dem ich gesprochen habe. Wie wir gesehen haben, wird der Transfer zwischen verschiedenen Gesellschaften durch die beteiligten Wissensökonomien geprägt, mit der Folge, dass mit dem Transfer in der Regel eine Neukontextualisierung des Wissens stattfindet, insbesondere seine Angleichung an die Bedürfnisse der empfangenen Wissensökonomie oder eine Hybridisierung von bestehendem und neuem Wissen. Im Falle der Überlieferung mechanischen Wissens in die arabische Welt hatten wir die Rolle des praktischen Interesses an der ungleicharmigen Waage als einen wichtigen Bezugspunkt der Transformation erkannt. In unserem zweiten Beispiel, der Transmission europäischen wissenschaftlichen Wissens zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert durch jesuitische Wissenschaftler nach China, spielt der Kalender eine ähnliche fokussierende Rolle. Es war die Herausforderung einer aus chinesischer Sicht notwendig gewordenen Kalenderreform, die den Jesuiten überhaupt erst die Tür zum chinesischen Hof eröffnete, weil man ihnen zutraute, mit ihrer wissenschaftlichen Expertise einen Beitrag zu dieser Reform leisten zu können. Ihr eigenes Interesse, das der Jesuiten, bestand dagegen im Transfer eines umfassenden Wissenssystems, zu dem nicht nur astronomisches, sondern auch mechanisches, vor allem aber auch religiöses Wissen gehörte. Das Resultat dieses Wissenstransfers, der vor dem Zeitalter der modernen Globalisierung wohl einer der intensivsten und umfassendsten Transfers wissenschaftlichen Wissens überhaupt war, rund 9000 Bücher, schätzt man, wissenschaftliche Bücher wurden durch die Jesuiten in dieser Zeit nach China transferiert. Das Resultat war wesentlich durch die Unterschiedlichkeit der beteiligten Wissensökonomien geprägt und das hat bei uns der Kollege Matthias Schemmel im Einzelnen herausgearbeitet. Insbesondere stellte sich heraus, dass selbst das für die zeitgenössische chinesische Technologie durchaus relevante mechanische Wissen zunächst nur auf begrenztes Interesse stieß. Allerdings erwiesen sich die gemeinsam von europäischen Jesuitenwissenschaftlern und chinesischen Beamten gelehrten verfassten Schriften, und zwar auch die zur Mechanik, als langfristig sehr wirksam. Sie gehörten schließlich zu den Ressourcen, aus denen die Modernisierung Chinas im 19. und 20. Jahrhundert schöpfte. Also wiederum eine Geschichte einer Langzeitwirkung. Zusammen mit einer Arbeitsgruppe arbeiten wir zum Beispiel am Qi-Qi-Tu-Shuo. Es handelt sich dabei um das erste Buch, das westliche Mechanik in chinesischer Sprache verfügbar machte. Und zwar in einer Form, die man im Westen so nicht kannte, sondern die das Resultat eines interkulturellen Dialogs darstellt, in dem aus dem Transfer und dem Übersetzungsprozess eine neue Form von Wissen hervorging. Das Qi-Qi-Tu-Shuo entstand 1627 in einer Kooperation von Johannes Schreck, einem Jesuitenwissenschaftler, und einem chinesischen Mathematiker und Beamtengelehrten, Wang Zhang, in Peking. Der Großteil des theoretischen Wissens war für das China des 17. Jahrhunderts vollkommen neu. Das Buch war das Ergebnis einer nur über wenige Monate bestehenden Zusammenarbeit dieser beiden Gelehrten. Die Kommunikation über die Sprachgrenzen hinweg ermöglichte eine Aktivierung von bereits erfolgten Sedimentierungen in Form einer gemeinsamen materiellen Kultur als Resultat vorangegangener, längst vergangener Globalisierungsprozesse. So bestanden in dieser Zeit wesentliche Übereinstimmungen in der Nutzung mechanischer Technologie. Die Herausforderung des Dialogs bestand deshalb vor allem in der Vermittlung zwischen einem europäischen System theoretischen Wissens und chinesischen Vorstellungen von Wissensordnungen. Das Ergebnis war, wie gesagt, eine Neustrukturierung des europäischen Wissens, die insbesondere durch einen Verzicht auf deduktive Darstellungsweisen und eine gleichberechtigte Anordnung von theoretischem und praktischem Wissen charakterisiert war. In Europa, wo Mechanik, Astronomie, Metaphysik, Religion und Staat auf engste miteinander verwoben waren, hatten im 16. Jahrhundert neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer Erschütterung der zugrunde liegenden Wissensökonomie geführt. Ich sage nur kopernikanische Wende. In China hingegen, wo es keine alle diese Bereiche gleichermaßen eng verknüpfende Wissensökonomie gab, führte dagegen das von den Jesuiten eingeführte neue Wissen nicht zu vergleichbaren Erschütterungen und insbesondere zu keiner wissenschaftlichen Revolution. Und übrigens das interessanterweise, obwohl im Jahr 1644, also kurz nach der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, sogar die Dynastie wechselte von der Ming-Dynastie zur Qing-Dynastie. Die Mandschuren sind eingefallen und haben das Reich übernommen, aber haben im Wesentlichen die Wissensökonomie, von der ich gerade gesprochen habe, so bestehen lassen. Wie ich in meiner Einleitung ausgeführt habe, gibt es allerdings auch den umgekehrten Fall, dass nämlich Wissensökonomien aufgrund politischer Veränderungen erschüttert werden, mit weitreichenden Auswirkungen auf die in ihnen reproduzierten Wissenssysteme. Meine Kollegin Monika Kolominas hat die Wissensproduktion von Muslimen als Diaspora-Gemeinschaft in den christlichen Territorien der Iberischen Halbinsel während und nach der im 8. Jahrhundert beginnenden und 1492 abgeschlossenen Reconquista untersucht. Sie konnte an diesem Beispiel genau solche Erschütterungen der Wissensökonomie nachzeichnen. Über den langen Zeitraum von 700 Jahren lässt sich zunächst unter den in christlichen Territorien verbliebenen Muslimen ein Aushandlungsprozess feststellen, in der es um die Stabilisierung von islamischem Wissen unter den neuen Bedingungen ging. Diese Gruppe der Muslime, die nicht mit der militärisch-diplomatischen Niederlage der muslimischen Herrscher den Süden der Iberischen Halbinsel verlassen hatten, wird in der Forschung Mudéjar und nach ihrer Bekehrung zum Christentum Moriscos genannt. Trotz reduzierter Kommunikation im islamischen Raum und trotz der zeitweise und sich allgemein verstärkenden Repression durch die christliche Mehrheitsgesellschaft durften diese nominell ihren Glauben, ihre soziale Organisation und ihre Wissensökonomie gegen die Zahlung einiger Sondersteuern weiter ausüben, die in den Friedensschlüsseln ausgehandelt worden waren. Tatsächlich aber veränderte sich diese Wissensökonomie durch den politischen Kontext in einer Weise, die den tradierten Institutionen zum Teil eine völlig neue Funktion gab. Die harte Unterscheidung zwischen Christen und Nichtchristen oder Christen und Muslimen funktionierte im Bereich der Religionsausübung und der Selbstvergewisserung von Gruppenidentitäten vermittels religiös konnotierten Wissens, jedoch nur eingeschränkt im sozialen Miteinander. Dabei konnte auch religiöses Wissen neu kodiert werden, wenn es der Stabilisierung der Gruppe diente. Mudéjars wurden in einigen Regionen der christianisierten Iberischen Halbinsel zahlenmäßig immer kleiner und waren untereinander immer isolierter. Dennoch entwickelte sich ihr Wissen weiter, eben auch in der Zirkulation in den und zwischen den kleinen Gemeinschaften und nahm Formen an, die manchmal als Abweichungen von islamischen Glaubensinhalten und Rechtsnormen zu bewerten sind. Seit dem 12. Jahrhundert bis zum endgültigen Verbot des muslimischen Glaubens im nun vereinten Königreich von Spanien wurde der Koran und das Leben des Propheten kommentiert und ins Lateinische und in romanische Sprachen der Halbinsel übersetzt. Die Auseinandersetzung mit der christlichen Mehrheitsgesellschaft und der anderen Diaspora-Gemeinschaft der Juden gehörte zur Selbstbetätigung der Muslime dazu, erforderte aber neue Mechanismen der Wissensökonomie, wie beispielsweise das Schreiben des Spanischen in arabischer Schrift, was die Forschung als Alhambrado bezeichnet. Und hier sehen Sie ein Beispiel für Alhambrado. In diesem interlingualen Kontext finden sich neben den Koranstudien auch fiktionale Geschichten, Prophezeiungen und Polemiken gegen Juden und Christen wieder, die den theologisch-philosophischen Wissensstand genauso wiedergeben wie die Themen der interreligiösen Streitigkeiten. Monika Kolominas stellt Polemiken ganz im Sinne auch unseres SFBs nicht als die Reproduktion von religiösen Doktrinen dar, sondern betrachtet sie als Teil einer häufig als Convivencia bezeichneten Wissensökonomie, in der die Konstruktion verschiedener Identitätsräume auch durch die Produktion genau solcher Texte erfolgte. So waren beispielsweise Polemiken ein Mittel der muslimischen Minderheit, ihre Identität in einem mehrheitlich christlichen Umfeld zu artikulieren. Mit Hilfe dieser Texte wurde als grundlegend empfundenes Wissen in und über die Gemeinschaft weitergegeben, demnach eine Abgrenzung postuliert, die auch immer wieder auf die Zugehörigkeit zu einem islamischen Raum verwies, von dem man aktuell politisch ausgegrenzt war. Die Gruppe der Mudéjar nimmt im Wissenstransfer auch in zeitlicher Perspektive eine wichtige Scharnierstellung ein, denn sie arbeitete kontinuierlich an den teilweise aus der Frühzeit der islamischen Herrschaft in Al-Andalus produzierten Texten, die ansonsten verloren gegangen wären. Wichtiger aber für das Verständnis der Transformation von Wissensökonomien war die Tatsache, dass Wissensträger einen neuen, höherrangigen Status erlangten. Sie spielten nun eine umfassende Rolle und konnten auch in neue Domänen vorstoßen. So konnten sich etwa Juristen nicht nur als Richter der muslimischen Gemeinde, sondern auch als christliche Funktionsträger, etwa als Steuerbeamte und manchmal sogar als Mediziner des Königs betätigen. Ähnliches lässt sich für die Dynamiken in der christlichen Wissensökonomie feststellen. Auch hier übernahmen Christen bestimmte Funktionen in und für muslimische oder ehemalige muslimische Gemeinschaften. Diese Veränderungen von Wissensökonomien hatten weitreichende Auswirkungen auch auf die verhandelten Wissenssysteme. Übersetzungen aus dem Arabischen führten zu Veränderungen im Bereich der Philosophie und der Medizin. Auch theologisches Wissen wurde in der Auseinandersetzung mit dem Islam und den muslimischen Bevölkerungsgruppen angepasst, wenn christliche Theologen beispielsweise das Ziel einer Konversion verfolgten. In der Convivencia lässt sich dieser Mechanismus der Grenzüberschreitungen bei allen Religionsgemeinschaften nachzeichnen. Christliches Mehrheitswissen floss hier genauso in die muslimischen Schriften ein, wie muslimisches oder auch jüdisches Wissen sich in christlichen Schriften gebrochen oder negiert, aber immerhin wiederfindet. Die Verwendung von Achamiado ist zudem ein Hinweis auf die Zwischenstellung der schreibenden Gruppe zwischen Sprachwelten und Denkwelten. Zu häufig allerdings wird Wissenstransfer als ein bloß lokales, hochkontextualisiertes historisches Phänomen verstanden. Tatsächlich aber vermischen und verschränken sich oft ganz verschiedene Skalen, sowohl zeitliche als auch räumliche. Wissenstransfer kann nur als eine langfristig wirksame, globale Verflechtungsgeschichte verstanden werden und ist daher immer Teil der Globalisierung von Wissen. Mit dem Verbot der Ausübung des Islams und des Judentums verließen viele der Moriscos und Juden das spanische Königreich, um in Nordafrika, im Osmanischen Reich, in den Niederlanden oder in Frankreich ein neues Leben zu beginnen. Sie nahmen Schriften mit und beteiligten sich an ihren neuen Lebensorten, an den intellektuellen Diskursen. Als Gruppen bestanden sie teilweise weiter, besaßen ihre eigene Wissenskultur und konnten diese in den neuen Wissensökonomien fortentwickeln. Aus der iberischen Einkapselung entstanden nach der Migration von Teilen der alten Gruppe neue Konstellationen, die je nach Siedlungsort zu einer Auflösung führen konnten. Moriscos und Juden leisteten nicht nur einen wichtigen Beitrag für den Wissenstransfer auf der iberischen Halbinsel und zwischen christlichen und islamischen Wissensökonomien, sondern standen auch am Beginn einer Verflechtungsgeschichte, die bis heute das gegenseitige Verständnis und Unverständnis der drei großen Religionsgemeinschaften prägt. Als letztes Beispiel möchte ich das bei unserer Klausurtagung vor 3 Wochen vorgestellte Forschungsthema einer Umweltgeschichte des Wissens wieder aufnehmen. Gemeinsam mit Helge Wendt gehen wir von der Vorstellung aus, dass Umwelt im Sinne eines nicht scharf in natürliche oder künstliche Komponenten zergliederbaren materiellen Kontext menschlichen Wissens und Handelns eine nicht reduzierbare Bedingung der Entstehung neuen Wissens ist. Dies soll im Folgenden anhand eines Beispiels aus der frühen Neuzeit erläutert werden, in dem sich Umwelt als ein solcher tief durch menschliche Eingriffe, aber auch durch unerwartete Naturgegebenheiten geprägter materieller Kontext erweist. Das Beispiel betrifft das in Georg Agricolas De Orto et Causis Subterraneorum dokumentierte, kodifizierte und weiterentwickelte Bergmannswissen. Dieses Wissen bildete den Ausgangspunkt für die spätere Nutzung fossiler Brennstoffe und das Auffinden von metallischen Ressourcen, die zusammengenommen schließlich die industrielle Revolution befeuerten. Wie Joel Mockier gezeigt hat, war die industrielle Revolution mit dem in der wissenschaftlichen Revolution generierten Wissen und auch mit der entsprechenden Wissensökonomie eng verknüpft, während umgekehrt dieses Wissen sich auch den Erfahrungen früherer Praktiker, wie zum Beispiel eben der Bergleute, verdankte. Wir sehen hier also den Beginn des bereits eingangs erwähnten, sich selbst verstärkenden Kreislaufs von Wissen und Produktion. Durch die Tätigkeit von Bergleuten seit der Antike wurde das Innere der Erde zu einer neuen Umwelt im Sinne eines Ausschnitts aus natürlichen Bedingungen, die sowohl für die materielle wie für die Wissensökonomie nutzbar gemacht werden konnte. Allerdings konnte die materiell ökonomische Nutzbarmachung unterirdischer Ressourcen erst über vielfache Umwege durch die sich entwickelnde neuzeitliche Wissensökonomie langfristig erfolgreich werden. Ich spreche hier in Anführungszeichen von Erfolg. Ein solcher Umweg führte zum Beispiel über die Transformation des antiken Wissens über den Zusammenhang von Elementen und thermischen Vorgängen in mechanische Theorien über die Umwandlung von Stoffen und Stoffzuständen. Diese Transformation fand keineswegs erst in der Chemie und Thermodynamik des 19. Jahrhunderts statt, sondern begann bereits in den Werken von Agricola und seinen Zeitgenossen. Als Beispiel eines solchen Erkenntnisprozesses in der Interaktion zwischen Umwelt, Theorie und Praxis findet sich in Georg Agricolas bereits genannten mineralogischen Schriften Hier findet sich die Erörterung über den Ursprung von heißen Quellen. Und das ist genau das spezifische Beispiel, auf das ich jetzt eingehen werde. Die entsprechende Passage geht weit über eine reine Umweltbeobachtung hinaus, weil sie nach Gründen sucht, dieses Naturphänomen zu erklären. Sie steht im Kontext einer neuen Wissensökonomie, in der Wissenschaftler, Handwerker und Ingenieure gemeinsam an der Bewältigung technischer Herausforderungen arbeiteten. Bei Agricolas Suche nach diesen Gründen bilden die Beobachtungen von Bergleuten eine wichtige Informationsquelle, weil diese nicht nur die natürlichen Erdoberflächenphänomene sehen und beschreiben können, sondern weil sie Beobachtungen aus weit unter der Erde liegenden Sphären hinzugefügt haben. Dadurch konnten sie Agricola helfen, bei strittigen Fragen wie der des Grundes für natürlich heißes Wasser oder der Entstehung von Wassergemischen neue Erklärungen zu finden. Zudem hilft Agricola das im Bergbau übliche Vokabular, um solche Phänomene überhaupt erst einmal beschreibbar zu machen. Agricola behandelt unterschiedliche Erklärungen für dieses Phänomen des natürlich auftretenden warmen Wassers, wie zum Beispiel die Fließgeschwindigkeit von Wasser, eine damals weit verbreitete Erklärungsweise. Agricola führt jedoch dann an, dass die Bergleute täglich die Erfahrung machen, dass das unterirdische Wasser, wenn es auch noch so lange und noch so schnell an den Felsmassen herabfällt, sich dennoch nicht erwärmt. Und er schließt, die Bewegung des Wassers ist also nicht die Ursache seiner Wärme. Um die Erkundungstour dieses Beispiels abzukürzen, Agricola gelangte zur Meinung, dass heiße Quellen aufgrund eines direkten unterirdischen Kontakts des Wassers mit sehr heißen Erdregionen entstanden. Auf der Suche nach dem Grund für die heißen unterirdischen Regionen konnte er auf seine bergmännische Erfahrung zurückgreifen. Denn es musste ja ein Material geben, das lang andauernd und heiß brannte. Ein Material, das in großen Mengen vorhanden war und sich gleichzeitig durch Wasser nicht löschen ließ. Agricola nahm folgerichtig an, dass es unterirdisch in Brand geratenes Erdharz, also eine Form von Asphalt war, das häufig andere Gesteinsarten durchmischt hatte, die in direktem Kontext zum Wasser standen. Erdharz war für Agricola eine massenhafte Ansammlung von aus Bäumen abgesondertem Harz. Agricolas Wissen über heiße Quellen und den Aufbau unterirdischer Schichten und die Verbreitung für die frühmoderne Wissensökonomie entscheiden und die Verbreitung dieses Wissens durch die für die frühmoderne Wissensökonomie entscheidende Repräsentationstechnologie des Buchdrucks wurden zur Grundlage für weitere Entwicklungen im Bereich des Bergbaus. Auf dieser Grundlage konnten neue Vorkommen erschlossen und neue, durchaus auch effizientere Bergbaumethoden fortentwickelt werden. Besonders im Hinblick auf die Ausbeutung von fossilen Brennstoffen und damit als Beginn der Industrialisierung lässt sich die Kodifizierung von praktischem Bergmannswissen Mitte des 15. Jahrhunderts in eine Langzeitgeschichte des Wissens einschreiben. Lassen Sie mich zum Schluss zu meiner Ausgangsfrage zurückkehren. Inwieweit lässt sich der als Anthropozän bezeichnete gegenwärtige Zustand des Erdsystems als Ergebnis einer Wissensgeschichte verstehen und welcher Wissensbegriff wird dafür gebraucht? Die verschiedenen Beispiele haben, so hoffen wir, gezeigt, dass sich Wissen langfristig entwickelt und trotz Brüchen in verschiedenen Formen sedimentiert und immer wieder neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet, bis dahin, dass sich Wissensökonomie und materielle Ökonomie zu einem sich selbst verstärkenden Kreislauf zusammengeschlossen haben, der in die große Beschleunigung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemündet hat. Und das sind sozusagen die typischen, man nennt sie sozusagen die Hockeystick-Kurven, die exponentiell ansteigenden Parameter, und zwar sowohl des Erdsystems als auch des globalen Gesellschaftssystems, also sowohl menschliche Produktionsformen bis hin zu Tourismus und so weiter, haben diesen enormen Anstieg, der so auf die Mitte des 20. Jahrhunderts datiert werden kann, als auch eben die, sagen wir, Belastungsparameter des Erdsystems, CO2-Anstieg und so weiter. Das ist, glaube ich, ein schlagendes Beispiel für solche sich gegenseitig selbst verstärkenden Prozesse. Menschliches Handeln erzeugt mit anderen Worten auch nicht intendierte Konsequenzen. Das heißt, Folgen, die nicht im ursprünglichen Horizont des Wissens lagen, vor dem sich dieses Handeln abgespielt hat. Ob es gelingt, den Wissenshorizont so weit zu spannen, dass die inzwischen lebensbedrohlich gewordenen Konsequenzen menschlicher Eingriffe in das Erdsystem dabei eingeschlossen werden können, muss jedenfalls für heute eine offene Frage bleiben. Sie kann so unserer Überzeugung nicht beantwortet werden, solange die Wechselwirkung zwischen Wissen und Handeln nicht umfassender verstanden wird. Zu diesem Verständnis kann, so meine ich, der erweiterte Wissensbegriff unseres Sonderforschungsbereichs uns insbesondere der zwischen Wissen und Handlungsmöglichkeiten einer Gesellschaft vermittelnde Begriff einer Wissensökonomie einen wesentlichen Beitrag leisten. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.